Das Seminar ist zu Ende. Wir hatten ein wunderschönes Wochenende zusammen verbracht. Und ich frage meine Freundin, was machst du so nächste Woche? Und sie sagt, ich fahre auf eine Woche, wo ich in die Stille gehe und wo ich Zeit im Gebet mit Gott verbringe. Meine erstaunte Antwort ist, echt? Und was bringt dir das? Meine Freundin antwortet, weißt du, ich glaube, Gott freut sich einfach, dass er Zeit mit mir verbringen kann. Ja, ich weiß nicht, an was du denkst, wenn es über das Thema Gebet geht. Wir sind eben in dieser vierteiligen Reihe und heute geht es um den Charakter Gottes. Annette hat ja schon ein bisschen erzählt, was wir letztes Mal gemacht haben. Und heute soll es eben ja darum gehen, was habe ich eigentlich für ein inneres Bild von Gott, wenn ich bete? Vielleicht hast du, wenn du betest, dieses Gebet sprichst du, wie Jesus es euch gelehrt hat oder uns gelehrt hat, ne, dass wir sagen, wir sprechen zu einem Vater. Was hast du für ein Bild von einem Vater in dir? Oder du sprichst von Gott. Wenn wir über Gott nachdenken, dann ist es so, dass dieses Bild geprägt und geformt ist von ganz verschiedenen Umständen. Wenn wir zu Gott Vater sagen, dann ist unser inneres Bild vom Vater geprägt, wie wir unseren Vater erlebt haben. Unser Bild von Gott ist geprägt, wie wir Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Wie wir als Kind vielleicht gebetet haben und wir haben gerungen, haben gesagt, lass meine Mama nicht sterben. Und dann ist sie doch gestorben. Und dann macht sich so eine ganz tiefe Enttäuschung breit in unserem Herzen. Und wenn wir dann Gott denken oder Vater denken oder aussprechen, dann fühlt sich das so eigentlich manchmal schrecklich an und distanziert. Ich habe die Predigt heute genannt oder überschrieben, wer ist dein Herzensgott und was erhoffst du, wenn du zu ihm betest? Wer ist dein Herzensgott? Genauso dieses innere Bild kennt ihr vielleicht. Ihr geht mit jemandem essen und ihr unterhaltet euch ganz nett mit dem, der das Essen euch bringt. Und dann geht ihr nach Hause und unterhaltet euch und denkt, der wäre echt nett, dieser Mensch. Und der hat so viel Zeit gehabt und das Essen und war freundlich. Und du denkst, also ich fand den nur furchtbar. Und ihr kommt überhaupt nicht übereinander. Und manchmal ist das so, wenn man jemanden sieht, dann hat man so ein Bild von dem, weil man schon mal eine Erfahrung gemacht hat mit einer Person, die so ähnlich aussieht. Kennt ihr sowas vielleicht? Genau, und sowas ist es eben, genau, geht es uns mit Gott auch oft. Ich habe euch mal vier Fragen mitgebracht. Die gehen wir mal kurz zusammen durch. Hast du manchmal das Gefühl, dass Gott sich taub stellt, wenn du ihm ein verzweifeltes Gebetsanliegen bringst? Oder hast du Gott um Führung gebeten in einer schwierigen Beziehungsangelegenheit und sie nie erhalten? Jetzt nochmal zwei Fragen von einer anderen Perspektive. Möchtest du Gott besser kennenlernen und dich mehr an ihm freuen als sonst an irgendjemanden? Oder hast du so eine enge Beziehung zu Gott, dass du seine Stimme hören kannst und dir ganz sicher bist, dass er bei dir ist? Wo würdest du dich eher einordnen, bei den ersten beiden oder bei den anderen beiden? Mir ging es so, dass ich mich die letzten 30 Jahre meines Lebens mehr so bei diesen ersten beiden Fragen aufgehalten habe. Und auch so dieses Denken hatte, wenn ich nur mehr bete, dann passiert auch mehr. Oder wenn ich es irgendwie richtig mache, dann handelt er. Oder wenn ich irgendwie, wie es Guido letztes Mal gesagt hat, ganz viel in der Bibel lese, dann hat das mehr Auswirkungen. Ist Gott wirklich so? Was ist eigentlich Gebet? Und diese ganzen Fragen will ich mit euch heute Morgen ein bisschen bewegen. Mein Gebetsleben sah, wie gesagt, ja, so aus, dass ich eigentlich mehr so geguckt habe, dass ich meinen Kopf über Wasser halten konnte. Dass ich ich habe gebetet, dass der Zahnarztbesuch ohne Befund ausfällt. Ich habe für gute Noten gebetet. Ich habe für Beziehungsschwierigkeiten gebetet und ich habe so gemerkt, eigentlich, ich habe es eigentlich spät erst bemerkt, ja, dass mein Gebet mehr aus diesem Herr segne mich und meine vier, ich meiner mich mir besteht. Und das war dann oft frustrierend. Und Gebet war für mich mühevoll und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Und ich habe Gott und Gebet so ganz anders kennengelernt die letzten Jahre und ich bin wirklich begeistert, wie er etwas in mir, in meinem Inneren verändert hat. Und auf diese Reise möchte ich euch ein bisschen mitnehmen, weil es mich in eine Sehnsucht geführt hat. Ähnlich wie es in diesen beiden letzten Fragen formuliert war, diese Gemeinschaft zu suchen mit ihm. Wie man gerne zusammen ist, wie man es mit einem guten Freund oder mit einer guten Freundin eben auch ist. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht aus Johannes 14. Und bevor wir uns den gleich anschauen, wollte ich euch ein bisschen mit reinnehmen in den Kontext. Also was passiert vorher? Jesus wirkt mit seinen Jüngern unterwegs. Und dann kommt die Situation, dass er ihnen die Füße wäscht und dass er sein Leiden, sein Sterben und sein Tod ankündigt. Und dann sagt er so diese Worte, das ist alles ab Kapitel 13, ich gehe hinauf zu meinem Vater, ich bleibe nicht bei euch, ich lasse euch aber nicht als Waisen zurück. Und das hat die Jünger total irritiert. Also die hatten nicht dieses Gottesbild von einem Gott, der sie da jetzt zurücklässt, von einem Gott, der leidet, von einem Gott, der stirbt, das passte nicht so in ihr Bild. Und dann sehen wir so ein bisschen diese Reaktionen. Also der Petrus sagt, Moment mal, also stopp. Ich bin die ganze Zeit mit dir jetzt durchs Leben gegangen und jetzt gehst du, dann ich gehe auch mit dir mit, auch wenn ich sterben muss. Und dann der Thomas, der sagt dann auch, hey, wie, du gehst jetzt und Wohnungen und ich verstehe das überhaupt gar nicht. Kann ich nicht einfach mitkommen, wo du jetzt auch hingehst? Und Jesus antwortet da immer auch was drauf und der Philippus stellt auch eine Frage. Also, was ist denn jetzt hier los? Also, die sind wirklich erschüttert. Und die Jünger haben sich auch so ein inneres Bild von Gott gemacht. Also, die waren ja 3 Jahre mit Jesus unterwegs und Jesus hat immer gesagt, wenn ihr mich anschaut, ihr seht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und ihr ganzes Leben war, wenn sie unterwegs waren mit Jesus, davon wurden sie immer mit konfrontiert mit ihrem eigenen inneren Bild. Was habe ich denn für ein inneres Bild von Gott? Und das wurde manchmal ganz schön erschüttert. Und meins wurde auch erschüttert. Denn ich hatte auch so die Vorstellung, dass Gott ja mehr so der ist, der die Bitten, die ich so habe, dass er das dann auch hört, wie es halt so ein Vater auch tut. Und als es eine Lebenssituation gab, wo das dann gar nicht mehr so funktionierte, war ich wirklich auch erschüttert. Warum handelt er nicht? Warum greift er nicht ein? Jetzt ist diese Situation schon 1 Jahr. Es tut sich nicht, es geht nichts vorwärts, es wird eigentlich nur noch schlimmer und Gott schweigt. Ja. Und da saß ich da nächtelang und habe mich in den Schlaf geweint. Oh, jetzt gehe ich rückwärts. Ich lese euch diesen Text mal vor, ihr könnt gerne mitlesen aus Johannes 14, Vers 7. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater. Das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich versichere euch, wer mir vertraut, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wie auch die anderen Jünger hadert auch der Philippus damit, was da jetzt so passiert mit dieser Erschütterung. Und sein spontanes Gebet ist: Zeig uns den Vater, das genügt. Und wie reagiert Jesus? Das wollen wir uns mal weiter anschauen. Ich habe den ersten Punkt genannt oder überschrieben: Kennst du Gott wirklich? Kennst du Gott wirklich? Der Philippus war lange mit Jesus unterwegs. Er hat Wunder gesehen, er hat Heilungen gesehen, Brotvermehrung gesehen. Jesus läuft auf dem Wasser, er hat es alles gesehen. Und trotzdem sagt Jesus in Vers 9: So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wie geht's euch, wenn ihr das lest? Mich hat das irgendwie erschrocken. Mich hat es hinterfragt. Und diese Frage, die er stellt, zeig uns den Vater. Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil es klingt ja eigentlich erstmal sehr fromm und sehr gut. Und das ist ja gut, wenn wir den Vater sehen. Was denkt ihr, war das Problem von Philippus? Ihr dürft auch gern mal kurz reinrufen.
Ich glaube, der hatte einfach Angst, allein zu sein ohne Jesus.
Okay, er hatte Angst. Ja. Noch eine Vermutung? Warum tadelt ihn Jesus? Was ist denn das Problem hier? Jesus sagt ja, ich bin doch jetzt bei euch gewesen und in Vers 10, glaubst du nicht? Also er hat gesehen, er war dabei und doch irgendwie nicht. Ich denke, es war sein tiefer Unglaube, den er da noch im Herzen hatte. Vielleicht seht ihr das anders. Aber ich denke, das ist das, was Jesus ausdrücken möchte. Also du siehst zwar, aber siehst doch nicht wirklich. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was hatte Philippus für ein Gottesbild, habe ich mir überlegt. Was hatte der so über die Jahre innen drin in sich angesammelt? Ich habe da eine Vermutung. Und zwar sagt der Jesus, ich gehe hinauf, ich gehe nach oben. Und Philippus hat sich wahrscheinlich erinnert an diese Face-to-Face-Begegnung von zwei Jüngern, die mit Jesus auf dem Berg waren und die unglaublichste Begebenheit der Gottesbegegnung hatten oben auf dem Berg. Also das war so quasi, wie wenn Gott sich zeigt in Rauch und Schall. Ich glaube, das hat er so ein bisschen vermutet. Und in dieser ganzen Erschütterung, wo er war, hat er gedacht, wenn ich das jetzt sehe, dann glaube ich. Wenn ich diese krasse Gebetserhörung sehe, dann glaube ich. Ich denke mal, ich habe versucht, so ein Bild zu finden. Ich glaube, das war sein Gottesbild. Philippus, der nicht so genau weiß, was passiert hier jetzt in meinem Leben. Der Boden wird unruhig. Und er sehnt sich nach Sicherheit. Du hast gesagt, Annette, er hatte Angst vielleicht. Und er sehnte sich nach Blitz und Donner und nach diesem Beweis, Gott ist da. Kenne ich auch, kennst du bestimmt auch, diese Sehnsucht. Da ist eine langanhaltende, schwierige Situation und du betest, es tut sich nichts und manchmal wünschen wir uns genau das. Kennt ihr das? Und ich möchte dich ermutigen, einzuladen, wo du stehst, wo du lange betest, wo du drin steckst, wo du denkst, da ist ein Gott und der ist bei mir, aber wo ist er denn? Dich einzuladen, auf diese Worte, die Jesus immer wieder gesagt hat, immer wieder. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus sagt, ich mag dich unglaublich gerne und ich bin bei dir. Ich bin dein Vater. Das sagt Gott und das hat er in Jesus gezeigt. Und meine Frage an dich ist, genügt dir? Genügt dir dieses Bild? Genügt dir das? Da, wo du jetzt bist. Mir hat es nicht genügt. In dieser Situation, wo ich in meinem Bett lag, wo die Gebete nur bis zur Decke schienen zu gehen, hat es mir nicht genügt. Das hat mich sogar geärgert. Weil ich gesagt habe, jetzt bist du ja bei mir und es tut sich überhaupt gar nichts. In meinem Herzen war eine Aufruhr, da war Revolte. Und ich habe im Nachhinein gemerkt, dass Gott es zulässt, diesen inneren Kampf, dieses Ehrlichwerden vor Gott, weil er mich ganz woanders hinbringen wollte. Er wollte mich nicht in dieses Philippus-Bild bringen. Er wollte, dass ich ihn kenne. Dass ich das verstehe im Herzen, dass mir das genügt. Und das war nicht einfach, ich lese einen Bibelvers dazu, und dann habe ich es begriffen. Nee, ich musste erschüttert werden. So wie die Jünger auch. Und ich möchte euch Mut machen, wenn Gott erschüttert, euch erschüttert, dann habt, also gebt nicht den Mut auf oder dann schmeißt nicht eure Gottesbeziehung über Bord oder das machen wir ja nicht. Wir gehen ja dann eher auf Distanz und machen es selber. Also wenn du schon nichts machst, dann mach's halt ich. Aber dass wir uns trauen, ihn ganz zu kappen, das machen wir ja dann nicht. Wir kündigen manchmal innerlich. Lasst uns noch mal anschauen, wir hatten jetzt den Philippus, was der für ein Gottesbild hatte. Was gibt es denn noch so für Gottesbilder, die in uns rumschwirren? Gott, der Automat. Wir schmeißen oben was rein und unten kommt das raus, was ich brauche. Da unterhalte ich mich mit jemandem in unserer Familie und es ist unglaublich angespannt und schwierig. Und dann sagt mir diese Person, ja, jetzt habe ich doch gebetet und es wird einfach nur schlimmer. Aber ich habe doch gebetet, also ich habe doch da oben was anderes reingeworfen. Schon wieder weit. Vielleicht habt ihr so ein inneres Bild, Gott als der strafende Vater oder der strafende Gott. Das ist uns oft gar nicht so bewusst. Wir merken das dann, wenn wir in eine Situation kommen, ich unterhalte mich mit einer älteren Frau, die ist erblindet, und sie sagt, Gott ist so herzlos, der hilft mir nicht, der lässt mich einfach erblinden. Und ich frage sie nach ihrem Vater und sie erzählt mir, dass ihr Vater streng, unversöhnlich, hart und strafend war. Und ich glaube, sie hat vieles auch auf Gott projiziert. Der abwesende Vater. Das wäre so mein Bild, das ich im Inneren mit mir rumtrage. Habe ich auch lange nicht gewusst. Ein Vater, der war zwar da, aber irgendwie war er emotional abwesend. Er war immer beschäftigt. Er hat sich nicht für mich wirklich interessiert. Oder so habe ich es gefühlt. Ich habe gefühlt, die wichtigen Dinge stehen in der Zeitung. Und ich bin es nicht wert, angeschaut zu werden. Das ist mein Bild, was ich mit mir rumgetragen habe. Und ich habe das als Kind tatsächlich immer formuliert, wie ich mich gefühlt habe. Das ist eine Kinderzeichnung von mir. Da war ich 11 Jahre alt. Schaut mal gar nicht so sehr, was da steht, sondern schaut euch mal einfach dieses Kind an, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe dann daneben geschrieben, hier wohnt Kaul Konstanze, Vater hingeschickt, wegen Schule oder sonst was. Wielenbacher Kinderhof. So habe ich mich gefühlt, als Kind. Ich habe mich eigentlich als verlassenes Waisenkind gefühlt. Und dann höre ich immer wieder in Gemeinde, zu Hause auch von einem Vater, von einem Gott, der wie ein Vater ist. Und wisst ihr, dieses innere Bild hat mich in eine Distanz gebracht zu Gott. Und ich glaube, dass auch euer inneres Bild euch daran hindern kann, in eine wirkliche Nähe zu Gott zu bringen. Und Gottes, wenn man da einen ganz großen Bogen schlägt, was tut denn Gott? Mal einen Abstand nimmt von diesem klein, das passiert nicht und hier nicht und da nicht. Ist Gottes großes Anliegen, dieses Bild tatsächlich zu zertrümmern und dir zu zeigen, wie er ist. Und das passiert oft, nach meiner Erfahrung, in der Dunkelheit. Und dieses Waisenkindbild, was ich da von mir gemalt habe, hat sich verändert. Gehen wir nochmal weiter. Das ist ein Bild von einem Gott oder von einem Vater oder von Eltern, die Liebe zeigen, wenn man was geleistet hat. Das hatten, glaube ich, so viele von uns, also ich auch. Und das übertragen wir auch natürlich auf Gott, ja? Also wenn wir gut sind und wenn wir nichts Böses tun, wenn wir fromme Werke tun, in die Gemeinde gehen, ganz viel mitarbeiten, dann ist Gott stolz auf uns. Vielleicht hast du auch so ein Bild, als Gott von einem nicht persönlichen Universumslenker, fern, distanziert oder so ein Bild. Wenn mir das jemand gezeigt hätte, ich gesagt, nee. Aber doch, wenn Gebete tief aus dem Herzen steigen, dann zeigt sich das tatsächlich. Was ist dein Bild von Gott? Das möchte ich dir mitgeben, wenn du betest. Was ist da für ein inneres Bild? Ich komme zum letzten Punkt. Die Wirkung deines Gebetes hängt von der Tiefe deiner Beziehung zu Jesus ab. Den finde ich so wichtig, deswegen sage ich ihn nochmal. Die Wirkung deines Gebetes hängt von der Tiefe deiner Beziehung zu Jesus ab. Lesen wir auch in den Versen, die sich daran anschließen. Ich habe die mal frei übertragen zusammengefasst, weil diese Überschrift, das dann, weil diese Zusammenfassung das so gut ausdrückt. Ich sage es bewusst noch einmal. Worum auch immer ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Was bedeutet in meinem Namen? Wenn ihr in einer liebevollen Beziehung zu mir steht, dann werdet ihr mit gespannter Aufmerksamkeit auf all das achten, was mir wichtig ist. Und was ich euch auftragen werde, worum ihr dann bittet, das geschieht dann wirklich in meinem Namen. Merkt ihr, wie diese Verse ganz anders klingen, als wenn wir das nur isoliert lesen? Also die kennen wir ja. Was ihr bittet in meinem Namen, das tue ich. Und wir denken immer, das funktioniert aber nicht. Weil die Voraussetzung ist, diese liebevolle Beziehung. Und da will uns Gott immer wieder hinschubsen. Da will er uns reinführen. Er will, dass das die Grundlage ist, worauf wir stehen. Auch als Gemeinde. Er will uns in diese liebevolle Beziehung führen, wenn wir jetzt sagen, da haben wir gebaut und wir wollen Menschen erreichen. Und er will, dass wir uns eins machen mit dem Plan, den er hat und den wir so haben. Und das geht nur, wir haben dann nur Erfolg, wenn das eine Einheit ist. Ja, und ich glaube, diese Frage, wer bin ich eigentlich für dich, die zieht sich ja durch die ganzen Evangelien. Und ein bisschen vorher im Johannesevangelium, als Jesus über das Brot des Lebens spricht, da wird es manchen zu bunt. Da müsst ihr mal nachlesen. Da heißt, also spricht Jesus ganz viel, wer er ist und warum er gekommen ist. Er ist das Brot des Lebens. Und dann ist die Passage zu Ende und dann sagen ganz viele Menschen, das ist uns zu blöd, wir gehen. Das ist uns, diesen Gott wollen wir nicht. Wir wollen einen Gott, der uns Brot schenkt, der das tut, was wir wollen. Und das ist die Frage, mit der wir uns wirklich immer wieder auseinandersetzen müssen. Ich habe das mal in so eine Grafik gebracht. Ich glaube, wir rennen viel mit dieser Grundleidenschaft rum in unserem Herzen. Ich lebe, damit es mir gut geht. Meine Grunderfahrung ist, ich muss alles richtig machen, damit es klappt. Das haben wir als Kind auch schon gelernt. Wenn ich lieb bin, dann bekomme ich das, was ich will. Die Grundstrategie ist, ich werde herausfinden, was ich dafür tun muss und es dann tun, im frommen Bereich dann. Ganz viel Bibel lesen vielleicht. Meine Grundhoffnung, ich erwarte, dass ich dafür belohnt werde, dass mein Leben gelingt, dass meine Probleme endlich mal gelöst werden. Und die Grundhaltung, die ich dahinter habe, ist, mein Wille geschehe. Das war auch meine Grundhaltung. Jahrelang. Und ich bin so, so dankbar, dass Gott dieses Bild in mir erschüttert hat, diese Grundhaltung in mir erschüttert hat. Ich habe noch mal etwas Zweites daneben gestellt. Die Grundleidenschaft, ich lebe, um Christus kennenzulernen. Wie ich es am Anfang gesagt habe, ich lebe, um mit diesem Gott zu leben, wie in einer engen Gemeinschaft mit meinem Mann, mit einer guten Freundin. Ich komme zu ihm, um ihm zu verherrlichen, meine Erfahrung. Und meine Strategie ist, ich verlasse mich auf das, was er gibt. Meine Grundhoffnung, ich erwarte, dass ich Jesus ähnlicher werde. Und meine Grundhaltung ist dann, dein Wille geschehe. Ich lebe, dass es mir gut geht. Das ist eigentlich ja, unser tiefsitzender Egoismus. Und Gott ist so barmherzig und gnädig, dass er mit uns geht und immer wieder sagt, wer ist dein Gott? Wer bin ich für dich? Er will das erschüttern und er möchte uns in eine Beziehung führen, die so uns ausfüllt und erfüllt, dass es Auswirkungen hat in meine Beziehung zu meiner Familie, zu meinem Ehepartner, zu meinen Kindern. Und da verändert sich wirklich was. Vielleicht nochmal kurz zurück zu den Abend, wo ich oder die Abende, die ich weinend im Bett lag und nicht verstanden habe, was Gott hier tut und wo er ist, in diesem Ehrlichwerden, hat er hineingesprochen und hat gesagt, Konstanze, ich bin bei dir und ich sitze am Fußende deines Bettes jeden Abend. Und das hat mich so tief berührt, dass dieser Gott mir so nachgeht. Genau, ich könnte schon wieder heulen. Aber das hat mich verändert bis heute. Und dass, wenn schwierige Situationen kommen, dass ich nicht wieder zurückfalle in dieses meiner mich mir her segne uns vier, sondern dass ich wirklich so ein tiefes Anliegen habe, dass Menschen ihn immer besser kennenlernen, wie er ist. Und dass es wirklich genügt, ihn zu kennen. Und das ist Gebet. Ich fasse es nochmal zusammen. Kennst du Gott wirklich? Welches innere Bild hast du von ihm, von Gott? Und die Wirkung deiner Gebete hängt von der Tiefe deiner Beziehung zu Gott ab oder zu Jesus ab. Ich bin jetzt am Ende angelangt. und möchte mit euch eine kleine, ich nenne es mal Meditation machen, im Sinne von, dass jetzt ganz viel kam, was eure Gedanken, euren Verstand erfasst hat. Und ich möchte noch einen Teil haben, da wird jetzt der Daniel kommen und dazu ein bisschen Musik spielen. Vielleicht hast du dir jetzt nämlich die Frage gestellt, ja, und jetzt? Also ich habe schon so viel probiert und wie kriege ich denn diese Veränderung hin? Ich wünsche mir das. Und da möchte ich dich einladen, Gott hat viel, also Jesus hat viel in Bildern gesprochen, ein Bild, dass wir uns das gemeinsam angucken. Nämlich dieses Bild, das habe ich in der Vorbereitung gefunden. Und ich lade euch ein, nimm sein Bild in dein Herz. Dass ihr jetzt einfach dieses Bild anschaut oder die Augen zumacht oder im Wechsel. Und der Daniel wird leise Musik spielen und ich lese einen ganz kurzen Text dazu. Das sind Anregungen und Gedanken. Gottes größte und tiefste Offenbarung von sich selbst ist Jesus. Wie er liebt, wie er fühlt, wie er rennt, wartet und umarmt. Wie er vergibt und wie er Menschen ansieht. Fühle die Hände und denke daran, wie eine solche liebevolle Zärtlichkeit dich berührt und dich zum Leben erweckt. Du kennst vielleicht den Schrecken, nicht liebevoll berührt worden zu sein, aber diese unglaublichen Hände ziehen dich in vollkommener Vergebung von deinen Knien hoch und heilen gleichzeitig dein zerbrochenes Herz. Höre in die Stille und antworte auf die Frage, wer ist dein Gott? Wie sieht er aus? Und höre zu, was dir dein Herz jetzt über Gott erzählt. Dann schau wieder auf das Bild. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Hör auf das Herz aller Herzen, wie es sich nach Nähe und Zusammensein sehnt. Wenn du bereit bist, dann lege deinen Kopf an die Brust der Liebe und gestatte noch einmal der zarten Hand, dich zu berühren. Du bist daheim. Spüre diese starke Hand, die dich mit Freude und den Gedanken an ein Fest liebevoll an sich drückt. Höre die Worte der Zärtlichkeit, des Willkommens und der bedingungslosen Liebe, die dir gilt. Eine Zeit haben, wo wir weiterbleiben in diesem Bild, in dieser Stille. Daniel wird jetzt mit uns noch Lieder spielen, wo wir ja diesem Gott begegnen können.